SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage. Am 10. Dezember vor 125 Jahren kam die Schriftstellerin Nelly Sachs in Berlin zur Welt. Am 10. Dezember vor genau 50 Jahren durfte Nelly Sachs in Stockholm den Literaturnobelpreis entgegennehmen. Dazwischen liegt ein Leben voller Leiden und Ängste. Warum? Nun, das Leben der jüdischen, deutsch-schwedischen Schriftstellerin und Lyrikerin war geprägt von Flucht und Verfolgung. Es war auch ein Leben voll von eng beschriebenen Blättern, von in der Dunkelheit geschriebenen Gedichten und szenischen Texten in einer extrem verdichteten Sprache und einem letztlich doch sehr schmalen veröffentlichten Werk. Das Leben der Nelly Sachs war ein Leben nah am seelischen Abgrund. Hören Sie das literarische Porträt von Gabriele Fritsch-Vivier und Walter Baumgartner.
Meine Zuhörer, wenn ich heute nach langer Krankheit meine Scheu überwunden habe, um nach Deutschland zu kommen, so nicht nur um den deutschen Buchhandel zu danken, der mir die Ehre erwiesen hat, mir den Friedenspreis zu verleihen, sondern auch den neuen deutschen Generationen zu sagen, dass ich an sie glaube. Über alles Entsetzliche hinweg, was geschah, glaube ich an sie. Viele Begegnungen mit einzelnen deutschen Menschen sind mir unvergesslich geworden und zeigten mir wie auf einer Sternenkarte das Entstehen eines neuen Zeichens, daraus Hoffnung und Frieden sich wiederentwickeln können.
Nelly Sachs hat diese Rede in der Frankfurter Paulskirche gehalten. Und sie hat an Gültigkeit nichts verloren. Ja, sie ist aktueller denn je.
Und wir alle, was sollen wir tun mit dem Wort, das uns geschenkt wurde, als es an seinen Wurzeln zu packen und es beschwörend den Erdball überziehen zu lassen, auf dass es seine geheime, einigende Kraft hingibt an eine Eroberung, die einzigste Eroberung auf der Welt, die nicht weinen, die lächeln gebiert, die Eroberung des Friedens.
Die Suchende. Eine Annäherung an die Dichterin Nelly Sachs. Feature von Gabriele Fritsch-Vivier und Walter Baumgartner.
In der Königlichen Bibliothek Stockholm, im Untergeschoss, ist die winzige Wohnung von Nelly Sachs nachgebaut. Diese Abgeschiedenheit im Keller ist wie eine Metapher für ihre persönliche Zurückgezogenheit und dafür, dass sie zwar nie zu einer sehr vielgelesenen Dichterin, aber dennoch zu einem Geheimtipp und einer Inspiration für viele, vor allem junge Menschen geworden ist. Ihre Möbel sind wieder aufgestellt, ihre Bücher, die Schreibmaschine, die Steinesammlung, selbst ihre Handtasche liegt noch da. Es scheint, als hätte sie den Raum nur für einen Moment verlassen. Alles ist aufbewahrt, die Fotografien, Manuskripte, die Tonbände mit ihrer unverwechselbaren Stimme.
Eine deutsche Freundin von mir, die jetzt in der Ostzone lebt, die ist 39 nach Schweden gefahren. Und diese Freundin hat wirklich ihr Leben aufs Spiel gesetzt für meine Mutter und mich. Also meine Mutter und ich, wir waren ja die Überlebenden. Und sie ist nach Schweden gefahren, um Selma Lagerlöf zu bitten, dass sie für uns ein gutes Wort einlegen sollte.
Nelly Sachs hat schon als Jugendliche mit Begeisterung der großen schwedischen Dichterin Selma Lagerlöf ihre eigenen Gedichte geschickt. Diese wurden sogar mit einer Dankespostkarte beantwortet. Im Sommer 1938 verkauft die Freundin Gudrun Dehnert in Berlin ihre Möbel und macht sich mit dem Geld auf den Weg nach Göteborg, um sich bei Selma Lagerlöf für Nelly Sachs einzusetzen. Doch sie wird zur Dichterin nicht vorgelassen. Hartnäckig und mutig versucht sie es ein zweites Mal. Sie schreibt den Namen Nelly Sachs groß auf einen Bogen Papier und lässt ihn Selma Lagerlöf bringen. Die liest und schreibt die rettenden Worte: Ich wünsche, dass Fräulein Nelly Sachs Aufnahme in Schweden findet. Mit dieser kurzen, doch in Schweden gewichtigen Notiz der todkranken Dichterin kann das Visum für Nelly Sachs und ihre Mutter erteilt werden.
Berlin, April 1940. Nelly Sachs hat bereits die Aufforderung bekommen, sich bei der für den Zwangsarbeitseinsatz zuständigen Stelle in der jüdischen Gemeinde registrieren zu lassen. Sie zerreißt das Papier und entkommt am 16. April 1940 zusammen mit ihrer kranken Mutter in einer der letzten Passagiermaschinen vom Berliner Flughafen Tempelhof nach Stockholm. Da ist sie 49 Jahre alt.
Ausreisenden aus Nazi-Deutschland ist es nicht erlaubt, mehr als 5 Reichsmark pro Person mitzunehmen. Die Mutter schmuggelt in der Thermosflasche mit dem Tee für ihr Gallenleiden zusätzlich 5 Reichsmark. Ein gefährliches Unterfangen. Später freuen sich die beiden Frauen über diesen winzig kleinen Triumph über Hitler.
Aber es muss sehr schwierig sein, nach Schweden zu kommen. Schweden war damals ein sehr geschlossenes Land. Wir haben nicht so viele Immigranten damals in Schweden. Und wir waren ja auch nicht so offen gegenüber der jüdischen Bevölkerung während des Krieges. So, es kann nicht leicht gewesen sein, für Nelly in Schweden zu leben, da am Anfang.
Marika Lagerkranz, damals ein kleines Mädchen, erinnert sich an die Begegnungen mit Nelly Sachs, als wären nur wenige Jahre vergangen.
Sie war so klein und so dünn und sie sah aus, da hat mein Vater gesagt, sie sah aus wie ein Vögelchen. Und ihre Stimme war auch so sehr sanft und sehr lieb. Aber damals war sie für mich eine Zaubertante. Sie war kein gewöhnliches Mensch, sie war irgendwie ein... Sie hat ja mit ihrer Mutter gewohnt. Das hat mich als Kind gewundert. Und ich wollte alles davon wissen. Wie ist es? Kann man den ganzen Leben mit der Mutter wohnen? Das möchte ich auch.
Unsere Wege ziehen wir als Gepäck hinter uns her.
Flucht und erste Gedichte zur Shoah.
Christian Bachmann aus Odi Schornstein.
Chor der Wandernden. Wir Wandernde, unsere Wege ziehen wir als Gepäck hinter uns her. Mit einem Fetzen des Landes, darin wir Rast hielten, sind wir bekleidet. Aus dem Kochtopf der Sprache, die wir unter Tränen erlernten, ernähren wir uns. Wir Wandernde. An jeder Wegkreuzung erwartet uns eine Tür, dahinter das Reh, der waisenäugige Israel der Tiere in seine rauschenden Wälder verschwindet und die Lerche über den goldenen Äckern jauchzt. Ein Meer von Einsamkeit steht mit uns still, wo wir anklopfen. O ihr Hüter, mit flammenden Schwertern ausgerüstet, die Staubkörner unter unseren Wanderfüßen beginnen schon, das Blut in unseren Enkeln zu treiben. O, wir Wandernde vor den Türen der Erde, vom Grüßen in die Ferne haben unsere Hüte schon Sterne angesteckt. Die Zollstöcke liegen unsere Leiber auf der Erde und messen den Horizont aus. O, wir Wandernde, kriechende Würmer für kommende Schuhe. Unser Tod wird wie eine Schwelle liegen vor euren verschlossenen Türen.
Gerade in unserer Zeit der weltweiten, auch hier in Deutschland angekommenen Flucht- und Wanderungsbewegungen hören wir die Worte von Nelly Sachs neu. Die Sammlung Chöre nach der Mitternacht schreibt sie in den Jahren nach 1946. Nelly Sachs sieht sich als Sprecherin für ihr Volk, für die Vertriebenen und Ermordeten des Naziregimes, für alle Verfolgten und Leidenden. Für sie hat nur noch das Bedeutung, was ganz direkt zum Dasein dient. Im Chor der Wandernden spricht Nelly Sachs vom Kochtopf der Sprache, aus dem die von fern Gewanderten und Geflüchteten sich ernähren. Sie alle, damals wie heute, spüren die Fremdheit im neuen Land, und die kann nur im Erlernen der neuen Sprache überwunden werden. Nelly Sachs lernt die schwedische Sprache, als sei auch sie die Sprache, das rettende Land.
Die beiden Neuankömmlinge müssen in Stockholm mit vielen beschwerlichen Umständen vorlieb nehmen. Sie leben in wechselnden Unterkünften, bis sie endlich 1941, nach fast 1,5 Jahren, in einem Mietshaus der jüdischen Gemeinde Bersjunstrand 23 ein Hinterhofzimmer zugeteilt bekommen. Und erst 1948 können sie in ein einziges Zimmer mit kleiner Küche im 2. Obergeschoss desselben Hauses ziehen. Zur Vorderseite hin mit Blick über einen Seitenarm des Mälarsees.
Endlich die Sonne sehen. Nelly Sachs nennt das Zimmer ihre Kajüte. Hier lebt sie bis zu ihrem Tod. Ihr ganzes Werk ist hier entstanden. Hier empfängt sie ihre Freunde.
Und ich lebte damals in Norwegen, war also nicht so ganz weit weg. Und dann bin ich da einfach mal hingegangen. Und da war eine winzige Wohnung und da war diese kleine, zarte, fragile Frau, war sehr freundlich, bei aller Liebenswürdigkeit. Sie hatte einen Röntgenblick für Menschen. Und wir haben natürlich über ihre Gedichte gesprochen, wir haben erzählt, war nicht feierlich, war unbefangen, merkwürdig genug.
In einem Interview erwähnt Nelly Sachs, wie froh es sie macht, dass die jungen Menschen zu ihr kommen. Dazu gehört auch Hans Magnus Enzensberger. Gerade die Jungen sind ihr wichtig. Die vielen Dichter, die mit ihr sprechen wollen. Später die Mitglieder der Gruppe 47. Oder auch junge Studenten, wie ich eine war, als ich Nelly Sachs 1968 besuchte. Eine so zarte, durchsichtig scheinende Frau hatte ich nicht erwartet. Und so zugewandt und offen. Der milde Glanz in ihren Augen vertrieb alle Scheu. Sie lächelte. Natürlich war sie für mich als jungen Menschen, ich war damals ja noch näher dran an den schrecklichen Verbrechen unserer Väter, als man heute ist. Für mich war sie damals, neben Celan, die Dichterin des Holocaust. Sie hatte den Toten der Shoah eine Stimme gegeben. Das war es, was sie wollte. Erst später habe ich verstanden, wie sehr sie für alle Verfolgten und Leidenden spricht, sich auch den naheliegenden Dingen zuwendet, ihre Gedichte auch für die Gegenwart Bedeutung haben und dass sie mit einer ganz eigenen, bildreichen, oft auch dunklen Poesie zu uns spricht. Kaum in Stockholm angekommen, drängt es Nelly Sachs zu schreiben, ihr eigenes Erleben, aber auch das Furchtbare ihrer Zeit in Worte zu fassen, um die Tage und Nächte zu überleben.
Zahlen. Als eure Formen zu Asche versanken in die Nachtmeere, wo Ewigkeit in die Gezeiten Leben und Tod spült, erhoben sich Zahlen, gebrannt einmal in eure Arme, damit niemand der Qual entginge. Erhoben sich Meteore aus Zahlen, gerufen in die Räume, darin Lichterjahre wie Pfeile sich trecken und die Planeten aus den magischen Stoffen des Schmerzes geboren werden. Zahlen mit ihren Wurzeln aus Mördergehirnen gezogen und schon eingerechnet in des himmlischen Kreislaufs blau geäderter Bahn.
Walter Berendsson, Literaturwissenschaftler, auch Emigrant in Stockholm, einer ihrer ganz frühen Vertrauten, macht sehr präzise Aufzeichnungen über seine Bekanntschaft mit Nelly Sachs, ihre Gespräche. Ihn fesselt, wie er schreibt, die kühne Motivwahl. Dass diese zarte, zerbrechlich wirkende Frau im fremden Land das ungeheure Schicksal des jüdischen Volkes anzusprechen wagt. Er nennt besonders die später berühmt gewordenen Gedichte zur Shoah unter dem Titel »Dein Leib im Rauch durch die Luft«. Auch ihr erstes Bühnenstück »Eli«, noch ganz unter dem Eindruck der Nachrichten aus den deutschen Konzentrationslagern, gehört dazu. In einem Brief schreibt sie ihm, wie zerrissen im Schmerz sie sei. Doch in manchen Nächten habe es sie überwältigt. Sie habe zitternd die Nächte hindurch schreiben müssen. Sie werde nicht ablassen, dem Feuer- und Sternenweg ihres Volkes Schritt für Schritt zu folgen.
O, die Schornsteine, auf den sinnreich erdachten Wohnungen des Todes. Als Israels Leib zog aufgelöst in Rauch durch die Luft, als Essenkehrer ihn ein Stern empfing, der schwarz wurde. Oder war es ein Sonnenstrahl? O, die Schornsteine, Freiheitswege für Jeremias und Hiobs Staub, wer erdachte euch und baute Stein auf Stein den Weg für Flüchtlinge aus Rauch? O, die Wohnungen des Todes, einladend hergerichtet für den Wirt des Hauses, der sonst Gast war. O, ihr Finger, die Eingangsschwelle legend wie ein Messer zwischen Leben und Tod. O, ihr Schornsteine, o, ihr Finger und Israels Leib im Rauch durch die Luft.
Die letzten beiden Strophen dieses Gedichts umranden eine Bronzeplastik auf dem Koppenplatz in Berlin-Mitte. Eine quadratische Platte, darauf ein Tisch mit einem Stuhl und ein umgestoßener Stuhl, ein hastig verlassenes Zimmer. Und geht man langsam um die Plastik herum, liest man die eingelassenen Worte dieses Gedichts.
Mit dir die Zeit, die Ferne und die Ewigkeit.
Berlin, Kindheit, Jugend, Liebe. Der Oper Nachtwache. In Berlin, im Stadtteil Schöneberg, Maaßenstraße 15, wird Leonie Sachs am 10. Dezember 1891 in ein assimiliertes Elternhaus geboren. Heute erinnert an sie eine Tafel über der Eingangstür. Schon bald zieht die Familie ins elegante Quartier Tiergarten und bewohnt eine geräumige Wohnung mit Garten in der Straße Siegmundshof 16. Nach dem Tod des Vaters 1930 ziehen sie in die Lessingstraße 33. Beide Häuser wurden im Krieg zerstört. Die Eltern führen ein großbürgerliches Leben. Nelly, genannt Liechen, ist das einzige Kind. Zart, klein und schüchtern, sehr einsam. Kinder kommen nie zu ihr. Sie spielt mit den vom Vater geschenkten Tieren, Reh, Ziege, Hunde, und beginnt sich mit ihnen zu identifizieren. Das Reh, das sie mehrfach im Werk erwähnt, wird zum Symbol ihrer Einsamkeit. In einem frühen Gedicht über das scheue, vom Jäger geschossene Reh heißt es am Schluss: Und Leben hat immer wie Abschied geschmeckt.
Die Eltern sind abends oft nicht zu Hause. Und das Kindermädchen macht ihr Angst, anstatt sie zu behüten. Sperrt sie in den Schrank. Auch in der Schulzeit bleibt sie einsam und in sich gekehrt. Später wird sie dieses schmerzliche Lebensgefühl in den Briefen aus der Nacht andeuten. Dort lesen wir die erschreckenden Worte von der kleinen Kinderhölle der Einsamkeit mit den schrecklichen Vorbereitungen auf den Todesbiss des Lebens. Was für einen Schmerz, was für ein Leid muss sie erleben? Wie sehr wird das im Körper und in der Seele gespeichert? Ihrem Freund Walter Berenson gegenüber spricht sie später von einem tief tragischen Schicksal bei uns daheim. In einer ihrer ganz persönlichen Bühnenszenen von 1958 mit dem Titel »Vergebens an einem Scheiterhaufen« heißt es: Die Familie sitzt im Nachtmahr, spielt Trauerpiek und Herzblut in der Umarmung. Hingebungsvolle Momente empfindet sie, wenn sie als Kind und Jugendliche zum Klavierspiel des Vaters tanzt. Darin fühlt sie sich wohl. Das Rhythmusgefühl, das Erleben der Harmonie in der Musik, wird sich in ihrer Sprache fortsetzen. Diese Stunden mit dem Vater sind Ausdruck einer übermäßig engen Vertrautheit. Sie gibt sich der Musik ganz hin. Der Vater war, nach ihren Worten, sehr musikalisch und hat bei allen möglichen Gelegenheiten Klavier gespielt.
Ja, ja, aber das waren eben so Träumerei oder so ein schönes Stück. Der Moment Musico von Schubert hat sie dazu getanzt. Aber sie hat selber kein Instrument gespielt. Aber die Musik war ihr schon sehr, sehr nahe. Die Musik als Haltestelle für das Wort, hat sie einmal geschrieben. Oder das lange Ausatmen der Musik nach dem Wort.
Der Komponist Heinz Holliger hat Nelly Sachs in den 60er Jahren mehrfach besucht und mehrere Texte von ihr vertont. Unter anderem das Stück »Der magische Tänzer«.
Ganz wenig Dichter hat irgendeine Ahnung von Avantgarde-Musik damals. Sie hat mir geschrieben, einer der tiefsten Eindrücke in der Musik sei Canto Sospeso von Luigi Nono gewesen und das Requiem von George Ligeti. Ich habe eigentlich bei ihr immer das Gefühl gehabt, dass sie die Musik nicht losgelöst vom anderen hören und denken will.
Das Schreiben empfindet sie von Anfang an als ihre Atemhilfe. Es ist ihr Weg fort aus der oft schweren Äußeren in ihre innere Welt. Sie nennt es nur Zettel bekritzeln. Das Bedürfnis, ihre Gefühle festzuhalten und zu beschreiben, sie auch in eine Form zu bringen, lassen ein frühes Werk entstehen mit zahlreichen empfindsamen Gedichten, häufig als neuromantisch bezeichnet, sehr kunstvollen Sonetten, einigen Puppenspielen. Eine Sammlung Legenden und Erzählungen, anklingend an Selma Lagerlöf, wird 1921 als Buch im F.W. Meyer Verlag Berlin herausgebracht, ohne weitere Resonanz, wahrscheinlich ein Privatdruck.
Zwischen 1929 und 1933 werden mehrere ihrer Gedichte in Berliner Zeitungen abgedruckt. Doch kaum hat sie die ersten Schritte in die Öffentlichkeit getan, gibt es von 1933 an für sie, wie für alle jüdischen Schriftsteller, nur noch Chancen in den jüdischen Zeitungen, Zeitschriften und im jüdischen Kulturbund. Dieses frühe Werk aus den Berliner Jahren will Nelly Sachs später nicht mehr veröffentlicht wissen. Eine andere Zeit, der Äon der Schmerzen, verlangt eine neue Sprache.
1908, da ist sie 17 Jahre alt, begegnet sie in einem Sommeraufenthalt einem Mann. Er wird ihre große Liebe. Die Erfüllung bleibt ihr versagt, doch die Tiefe ihres Gefühls klingt an in der Schlusszeile eines Gedichtes. Mit dir die Zeit, die Ferne und die Ewigkeit. Sie erkrankt schwer, will sterben, nimmt keine Nahrung mehr zu sich und muss schließlich von 1908 bis 1910 im Sanatorium des Nervenarztes Dr. Richard Kassierer behandelt werden. Dieser Arzt zeigt ihr den rettenden Weg, das Schreiben. Von nun an wird das Schreiben zum Inhalt ihres Lebens und zum Ausweg aus innerer Not.
Eine Wiederbegegnung mit diesem Mann während der NS-Zeit, wahrscheinlich 1938-39, erwähnt sie in zwei Briefen und bezeichnet dies als die alte Wunde, die durch eine schreckliche Verknüpfung wieder aufgebrochen ist. Sie muss miterleben, vermutlich in einem Gestapo-Verhör, dass er vor ihren Augen zu Tode getroffen zusammenbricht. Wir wissen nichts über diesen Mann und nichts über diese Begegnung. Erst später erzählt sie ihrem Freund Berendsohn, dass er ein nicht-jüdischer Mann war und Widerstandskämpfer.
Diesen Mann besingt sie schon bald nach der Flucht in einem Gedichtzyklus, Gebete für den toten Bräutigam. Hier wagt sie es, zum ersten und einzigen Mal ihre Liebe öffentlich in die Mitte ihres Lebens zu stellen.
Im Morgengrauen, wenn ein Vogel das Erwachen übt, beginnt die Sehnsuchtsstunde allen Staubes, den der Tod verließ. O Stunde der Geburten, kreisend in Qualen, darin sich die erste Rippe eines neuen Menschen bildet. Geliebte, die Sehnsucht deines Staubes zieht brausend durch mein Herz.
Im Nachhinein erscheinen mir diese Gebete für den toten Bräutigam wie ein Zeugnis. Das will sie sagen und mehr nicht. Sie trägt ihre Liebe als ein Geheimnis mit sich bis in den Tod. Damit schützt sie sich in gewisser Weise selbst. Denn sie umgibt diesen Mann nicht nur mit ihrem Schweigen. Wie sie an manchen Stellen andeutet, liegt ein dunkler Schleier über ihrem Geheimnis.
Die 7 Jahre, die Nelly Sachs unter dem Nationalsozialismus erlebt, hält sie 1956 unter dem Titel »Leben unter Bedrohung« fest. Ein poetisch überhöhter, in der für sie typischen Weise verschlüsselter Prosatext. Darin beruft sie sich auf die Natur, auf den Garten. Die Vögel und Wolken dürfen fortziehen. Nur sie, die Menschen, sind bewegungslos gefangen. Sie spricht von den gekrümmten Fingern, von den Schritten, den starken Schritten, die die Tür des Hauses aufstoßen, dann in die Familie eindringen wie mit dem Messer. Die Menschen blicken einander nicht mehr an, Erpressung und Verrat von den eigenen Nachbarn. Sie sucht die Gnade des Nicht-mehr-Sein-Dürfens, sterben ohne gemordet zu werden, unter Bedrohung leben, im offenen Grab, verwesen ohne Tod. Sie selbst verliert für ein paar Tage, wie unter einem Hexenprozess, ihre Stimme.
Kann solches geschehen auf Erden? Fragt sie. Und wagt sogar zu sagen, Gott leg mich in Nacht und schweige. Zu fassen ist nichts mehr. Hier nicht. Und sie gedenkt am Ende dieser Prosa all derer, die unter dem Nazi-Regime gelitten haben, und spricht das Schma Israel, des alten Volkes Todesgesang, das aus den Kehlen derer schrie, die vor der schwarzen Mauer standen. Sie weiß nicht, wie die Mauer sank, aber weiß, dass sie schon vor dem Tode überstiegen war.
Viele der unter dem Titel »In den Wohnungen des Todes« zusammengefassten Gedichte werden 1947 im Ostberliner Aufbauverlag veröffentlicht und rufen in ganz Deutschland tiefe Betroffenheit hervor. Die Zeitungen sprechen von einer aufrüttelnden, läuternden Wirkung. Wie kommen diese Gedichte bereits 2 Jahre nach Kriegsende ins Land der Täter, nach Deutschland? Der Schauspieler Kurt Trepte hat das Manuskript von Stockholm mitgebracht und Johannes R. Becher, der Gründer des Aufbauverlags, hat die Publikation veranlasst. 1949 erfolgt die Teilung Deutschlands. Bereits der 2. Gedichtband von Nelly Sachs, Sternverdunklung, bei Beermann Fischer in Amsterdam in diesem Jahr 1949 herausgekommen, muss eingestampft werden. In Westdeutschland beginnt die Verdrängung der Vergangenheit. Solche Sätze will man nicht mehr hören. Man stürzt sich ins Wirtschaftswunder. Man will nicht mehr an die Verbrechen und ans eigene Wegschauen erinnert werden. Ralf Giordano nennt das die zweite Schuld. Erst viel später, in einem Interview, hat Nelly Sachs dies Gedicht selbst gesprochen.
Schritte, in welchen Grotten der Echos seid ihr bewahrt, die ihr den Ohren einstweis sagtet kommenden Tod? Schritte, nicht Vogelflug, noch Schau der Eingeweide, noch der blutschwitzende Mars gab des Orakels Todesauskunft mehr, nur Schritte. Schritte, Urzeitspiel von Henker und Opfer, Verfolger und Verfolgten, Jäger und Gejagt. Schritte, die Zeit reißend machen, die Stunde mit Wölfen behängen, dem Flüchtling die Flucht auslöschen im Blute. Schritte, die Zeit zählen mit Schreien, Seufzern, Austritt des Blutes, bis es gerinnt, Todesschweiß zu Stunden häufend. Schritte der Henker, Überschritten der Opfer, Sekundenzeiger im Gang der Erde, von welchem Schwarzmond schrecklich gezogen, in der Musik der Sphären, wo schrillt euer Ton?
Hölle ist nackt aus Schmerz.
Stockholm, Krisen und erste Erfolge. Tänzer. Die schrecklichen Erlebnisse während der NS-Zeit lassen Nelly Sachs nicht mehr los. Sie glaubt sich weiterhin von den Nazis mit Geräuschen und elektrischen Morsezeichen aus der Wohnung über ihr verfolgt. Mit Knipsen und Knacken, dass die Fensterscheiben klirren wie von elektrischen Grillenflügeln. Marika Lagerkranz, die Tochter des mit Nelly Sachs befreundeten Redakteurs und Schriftstellers Olaf Lagerkranz, erinnert sich an ihren ersten Besuch als kleines Mädchen bei der Dichterin.
Mein Vater hat eine rote Rose dabei für Nelly und ich sollte das Nelly Sachs geben, hat er mich erzählt. Und wir klingeln auf die Tür und niemand öffnete. Und wir haben noch einmal geklingelt und dann plötzlich öffnete sich der Briefkasten. Und wir haben eine so sehr leise Stimme gehört. Und das war die Nelly Sachs. Und ich war ja so klein, ich könnte auch die Augen von ihr sehen da. Und sie hat geflüstert, die sind hier. Und ich wusste nicht, wer da war. Ich habe nichts verstanden. Aber mein Vater, er sah aus wie gewöhnlich. Er hat gelächelt und hat gesagt, nee, es ist nur wir, Olof und Marika. Und sie hat gesagt, nee, das stimmt nicht, die sind überall. Dann sind wir davon gegangen. Zu einer Nachbarin, glaube ich, hat mein Vater ein Telefon geliehen und hat jemand angerufen. Und dann haben wir da draußen vor der Tür lange gewartet. Und die Nelly war da, das wusste ich. Und plötzlich war die Briefkasten wieder offen und ich habe einen kleinen Kuchen gekriegt von kleinen Fingern. Und dann plötzlich ist ein Mann gekommen, ich weiß nicht, wie lange wir da gewartet hat, und das war der Oberarzt in Psychiatrie von Karolinska Krankenhaus in Stockholm. Und er ist gekommen und hat durch die Briefkasten geflüstert, auch zu Nelly, ich habe Waffen dabei. Und dann ist plötzlich die Tür aufgegangen und da sind wir reingekommen. Und die Waffen, das war ein Stock. Der Arzt hat mit dem Stock auf alle Rohren geschlagen so und gesagt, weg, weg, weg. Und Nelly stand da und sie hat meinen Vater in Hand genommen, hat sehr viel Angst gehabt, weil das waren die Nazis, die waren wieder da. Und nachher waren die weg.
Schon in den frühen 40er Jahren spricht Nelly Sachs darüber, dass sie verfolgt werde. Das erzählte mir eine Mitarbeiterin der jüdischen Gemeinde. Man macht sich kaum eine Vorstellung, in welch innerer Pein sich ein so hochgradig sensibler und von Jugend an innerlich verletzter Mensch wie Nelly Sachs sein Leben lang befindet. Zwar gerettet in Schweden, trägt sie doch die Traumata ihres Lebens immer mit sich. Gleichwohl hat sie ihren Alltag zu besorgen und die kranke Mutter zu pflegen. Ganz locker kauft sie ihr vom erstverdienten Geld einen rosaseidenen Morgenrock. Ich würde sagen, typisch Nelly Sachs. Irgendwie entspricht diese Geste ihrem poetischen, aber auch praktischen Wesen und ihrer Fähigkeit, Nähe und Freude zu verbreiten.
Im Februar 1950 stirbt die Mutter, am Geburtstag des vor 20 Jahren gestorbenen Vaters. Für Nelly Sachs bricht der Halt ihres Lebens weg. Sie fällt in eine existenzielle Krise. Auch hier beginnt sie wieder, sich mit Worten aufzufangen, ihre Atemhilfe zu suchen, sich zu retten. Es entstehen die Briefe aus der Nacht, die vermutlich nie zur Veröffentlichung gedacht waren. Darin findet sie Worte für ihre lebenslange Suche nach innerer Klärung. 1952 erhält Nelly Sachs die schwedische Staatsbürgerschaft.
Im Jahr 1954 beginnt der Briefwechsel mit Paul Celan. Eine Schicksalsbegegnung. Sie sind beide den Nazimördern Entkommene, sind von der Verfolgung Traumatisierte. Doch sie wissen wenig von der Schwere der Verfolgungsängste des jeweils anderen. Die Gedichte, die sie einander bis zuletzt mit ihren Briefen zusenden, zeugen von der Tiefe ihres gegenseitigen Verstehens. Sie sind das Medium für ihre jüdisch-traumatische Seelenverwandtschaft.
Langsam wird Nelly Sachs als Dichterin wahrgenommen, mit Auszeichnungen geehrt. Sie hat inzwischen viele Dichtungen schwedischer Lyriker ins Deutsche übersetzt. Bereits 1947 war ein erster Band ihrer Übertragungen im Aufbauverlag herausgekommen. Ein zweiter Sammelband und auch einige Einzelbände vom Werk befreundeter Dichter folgen. Diese Arbeit empfindet sie als Dank an das rettende Land Schweden. Die Dichter wiederum danken es ihr 1958 mit der Zuerkennung des Lyrikpreises des schwedischen Schriftstellerverbandes.
Bei der Verleihung des Meersburger Droste-Preis für Dichterinnen im Mai 1960 lernt sie Paul Celan persönlich kennen. Sicherheitshalber übernachtet Nelly Sachs nicht auf deutschem Boden, sondern in Zürich. Dort auf der Terrasse des Hotels zum Storchen an der Limmat, mit Blick hinüber auf das Großmünster, sitzen sie in vertrautem Gespräch. Paul Celans Gedicht »Zürich zum Storchen« ist die Erinnerung an diese denkwürdige Begegnung. Anschließend besucht Nelly Sachs die Familie Celan in Paris. Die Freundin Eva-Lisa Lennartson begleitet sie. Ihre bisher unterdrückte Verfolgungsangst wird dadurch verstärkt, dass Paul Celan in diesen Tagen unter Verleumdungen durch Dichterkollegen leidet und sich antisemitischen Aggressionen ausgesetzt fühlt, die er unvorsichtig auch erwähnt. Die Spannung kann Nelly Sachs nicht ertragen, sie reist ab.
Um 1959-60 erstarkt erstmals wieder nach dem Krieg der Antisemitismus in der Bundesrepublik, was auch international Aufsehen erregt. In Stockholm wird ein Stein in ihr Fenster geworfen. Es ist das Jahr ihrer Paris-Reise. Zurück in Stockholm versagen ihre Kräfte. Sie ist nicht mehr ansprechbar. Sie wird ins Krankenhaus eingeliefert. Im September dann in die geschlossene Abteilung der Nervenklinik Beckomberger, wo sie mit Unterbrechungen die Jahre von 1960 bis 1963 verbringt. Doch die inneren Verfolger werden sie bis an ihr Lebensende nicht mehr in Ruhe lassen.
Paul Celan versucht mehrmals, Nelly Sachs zu erreichen, will sie sogar besuchen. Doch sie ist nicht mehr in der Lage, ihn zu empfangen. Der Briefwechsel allerdings wird später wieder aufgenommen. Zur Nobelpreisverleihung kann Paul Celan zwar nicht kommen, dafür liest er im Pariser Goethe-Institut ihr zu Ehren ihre Gedichte.
Hölle ist nackt aus Schmerz, suchen, sprachlos suchen. Überfahrt in die Rabennacht mit allen Sintfluten und Eiszeitaltern umgürtet. Luft anmalen mit dem, was wächst hinter der Haut. Steuermann, geköpft mit dem Abschiedsmesser, Muschellaut ertrinkt. Su, su, su.
Wieder ist es ihr Arzt, der ihr den Weg aus der Dunkelheit zeigt. Wieder beginnt sie zu schreiben. Es entstehen Gedichte und kurze Szenen für die Bühne. Dieser Arzt, dem sie nach eigenen Worten ihre Rettung verdankt, wird sie später zur Nobelpreisverleihung führen. In der Zeit ihres Krankenhausaufenthaltes erhält sie 1961 den ihr gewidmeten Dortmunder Nelly-Sachs-Preis, den sie jedoch nicht persönlich entgegennehmen kann. Johannes Edfeld muss sie bei den Feierlichkeiten vertreten. Zur ehrenvollen Übergabe des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1965 reist sie zum ersten und einzigen Mal nach Deutschland, nach Frankfurt, begleitet von ihren Freunden Margareta und Bengt Holmquist. Mit ihnen wagt sie sich sogar nach Berlin. Die Stadt ehrt sie später, 1967, als Ehrenbürgerin.
In der Flucht, welch großer Empfang unterwegs.
große Ehrungen und die visionär-poetische Sprache. Musik Isanjun, 5. Sinfonie, Vertonung zu Gedichten.
In der Flucht, welch großer Empfang unterwegs, eingehüllt in der Windetuch, Füße im Gebet des Sandes, der niemals Amen sagen kann, denn er muss von der Flosse in den Flügel und weiter. Der kranke Schmetterling weiß bald wieder vom Meer. Dieser Stein mit der Inschrift der Fliege hat sich mir in die Hand gegeben. Anstelle von Heimat halte ich die Verwandlungen der Welt.
Dieses Gedicht aus dem Zyklus Flucht und Verwandlung rezitiert sie nach ihrer Dankesrede bei der Entgegennahme des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Es ist eines ihrer berühmtesten Gedichte. Wir hören es als ihr Bekenntnis. Darin umreißt Nelly Sachs alles bisher Gelebte, Gesuchte und Gelesene, alles Durchschmerzte und Durchleuchtete. Für mich ist sie damit auf einem dichterischen Höhepunkt angekommen. Sie, der Flüchtling, die Heimatlose, die Suchende, hat ihren ureigenen Ort gefunden, in den Verwandlungen der Welt. Das heißt, dass jedes Ding, jeder Mensch vom Erdenstaub befreit. Die gesammelten Gedichte stehen unter dem Titel »Fahrt ins Staublose«. Das Ding und Mensch vom Erdenstaub befreit, weiter wachsen und sich verwandeln werden.
Sprache ist für Nelly Sachs das Lebenselixier. Doch die schwedische Sprache zu erlernen, bedeutet ihr auch Lebensunterhalt. Sie muss und will zu den 200 Kronen, die ihr für sich und die Mutter von der jüdischen Gemeinde zugebilligt werden, selbst beitragen. Von Anfang an sucht sie den Kontakt zu Literaten und Dichtern und beginnt mit ihren Übersetzungsarbeiten. Viele der Dichterkollegen werden ihr gute Freunde. Auch Margareta und Bengt Holmquist, von Nelly Sachs liebevoll ihre Familie genannt, gehören in diesen Kreis. Holmquist als Literaturwissenschaftler bezeichnet ihre Übertragungen als kongenial. Auch Hans Magnus Enzensberger hat intensiv mit ihr zusammengearbeitet.
Ich fand das sehr angenehm, weil das eine gewisse Bodenhaftung mit sich gebracht hat. Weltfremd in diesem Sinn war sie überhaupt nicht. Dagegen wehre ich mich. Diese Mythologisierungen, sie war eine Seherin. Sie ist eine Visionärin, sie hat Züge einer Mystikerin. Wenn man aber zusammen etwas macht und etwas zusammen arbeitet, dann gibt es auch einen Moment von Normalität. Und ich glaube, das war auch für Nelly Sachs selbst sehr wichtig.
Unter dem Einfluss der schwedischen Dichter lernt sie ganz neu, die Wirklichkeit zu sehen. Lernt, das Leid dieser Zeit zuzulassen und es zu benennen. Die fremde Sprache wird ihr zum Schlüssel der eigenen Erfahrung und zum Aufbruch in ihre eigene dichterische Welt.
Das Bewusstsein von der Bedeutung dessen, was sie macht, ging einher mit einer persönlichen Bescheidenheit, die sehr weit ging. Und da war sie natürlich vollkommen unerschütterlich, denn an ihrer Arbeit hat sie immer festgehalten. Und ich finde es ganz unwahrscheinlich, wie diese, wenn man sie gesehen hat, eine schwache, zarte, anfällige Person, dünn wie ein Vogel, hat sehr wenig gegessen und so weiter und so weiter. Mit welcher Seelenstärke und welcher Energie und unaufhaltsam an ihren Sachen da gemacht, bis zuletzt. Sie war überzeugt von ihrer, ich sage jetzt mal, ihrer Sendung.
Nelly Sachs ist eine religiöse Dichterin. In frühen Jahren hatte sie dem Christentum sehr nahe gestanden. Sie, die die Zuschreibung des Judeseins erst durch die Nazis erfährt. Sie fragt, ist Sinai und Golgatha eine andere Himmelsrichtung? Im Prosatext »Leben unter Bedrohung« schreibt sie vom »längst verlorenen Stückgut der Sehnsucht«. Die Sehnsucht ist ihre treibende Kraft.
Sie sucht von Jugend an nach innerer Gewissheit und Erlöstsein von Zweifeln. Oft sehnt sie sich nach dem Tod.
Während der Verfolgungszeiten und während einer schweren Krankheit fand ich in der chassidischen Mystik und in Jakob Böhme, Eckehart und anderen Mystikern eine tiefe Übereinstimmung mit meinem eigenen Bestreben.
Der Inbrunst der Mystiker fühlt sie sich verwandt, spürt die drängende Sehnsucht nach der Gotteserfahrung. Gut und Böse, Leben und Tod, sie ahnt es, sind im Innersten eine Einheit. Bei Hölderlin hatte sie gelesen, wie im Tode das Leben beginnt. Sein Erleben hatte sie mitempfunden. Ähnliches findet sie im Sohar. Dort heißt es, das Sinken geschieht um des Steigens willen. Es ist ein langer, von Zweifeln und Kämpfen begleiteter Weg, fernab von allen Institutionen und Dogmen. Und nur langsam begreift sie, wie sie schreibt, ein jeder Mystiker kommt auf seinem eigenen Weg zu seinem Gott. Sie findet das, was sie das unsichtbare Universum nennt. An Margit Abenius schreibt sie:
Ich glaube an die Durchschmerzung, an die Durchseelung des Staubes als eine Tätigkeit, wozu wir angetreten. Ich glaube an ein unsichtbares Universum, darin wir unser Dunkel Vollbrachtes einzeichnen. Ich spüre die Energie des Lichtes, die den Stein in Musik aufbrechen lässt. Und ich leide an meinem Leibe, an der furchtbaren Pfeilspitze der Sehnsucht, die uns von Anbeginn zu Tode trifft und die uns stößt, außerhalb zu suchen. Dort, wo die Unsicherheit zu spülen beginnt.
In diesem Brief an Margit Abenius werden ihr Glaube und ihre Hoffnung an die Verwandlung der Welt ganz deutlich. Der Kosmos ihrer Gedichte ist umfassend geworden. Schmerz und Hoffnung, Dunkel und Licht liegen nah beieinander. In ihrem Poem »Die Suchende« heißt es: sie sucht, brennt die Luft mit Schmerzen an. Nelly Sachs ist die Suchende. Sie nennt sich im genannten Poem »Die Leidbesessene auf dem magischen Dreieck des Suchens«. Und was sie schreibt, ist Suche und Antwort zugleich, ist das Unbekannte, das in der Seele drängt, ist Sehnsucht, Liebe, Glaube, sind Gut und Böse, Abschied und Ankommen, alles, was sie ein Leben lang umkreist. Es zeigt die innere, auch poetische Kraft der Nelly Sachs. Und es bleibt staunenswert, dass sie bis ins hohe Alter von fast 80 Jahren, trotz all der Unsicherheit und inneren Not, trotz der Phasen der Einsamkeit und Angst und der schweren psychischen Krankheit durchgehalten hat. Dass sie trotz ihrer seelischen Verletztheit, trotz der Verfolgungsängste ein schöpferisch so vielschichtiges, abgründiges und visionäres Werk geschaffen hat.
Wo sie steht, ist das Ende der Welt. Das Unbekannte zieht ein, wo eine Wunde ist. Aber Träume und Visionen, Wahnsinn und die Schrift der Blitze, diese Flüchtlinge von anderswoher, warten, bis Sterben ist geboren. Dann reden sie.
Stockholm, 10. Dezember 1966. Ihr 75. Geburtstag. Nelly Sachs erhält den Nobelpreis für Literatur. Die Ankündigung entfacht fieberhafte Aktivitäten. Blumen, Telegramme, Interviews, der Hofknicks muss geübt werden. Abendkleid und Schuhe mit hohem Absatz gibt es nicht in so kleiner Größe. Sie müssen extra angefertigt werden. Am Ende charakterisiert sie sich mit ihrem leicht selbstironischen Humor als halb Sozietätsdame, halb Engel. Was nicht heißt, dass sie nicht eine souveräne, strahlend lächelnde Erscheinung ist.
Ja, das war natürlich fantastisch. Plötzlich diese kleine Dame und plötzlich ist sie da bei der König gestanden und sah aus nicht mehr wie ein Zauberin, sondern eine Königin oder sowas. Das fand ich toll.
Nelly Sachs ist sich der hohen Ehre bewusst. Sie freut sich, genießt die späte Anerkennung. Das Foto, das durch die ganze Weltpresse geht, ist untertitelt mit den Worten: Ein König applaudiert einer Königin, eine Königin knickst vor einem König. Den Preis erhält sie zusammen mit dem israelischen Schriftsteller Samuel Josef Agnon. In der Laudatio heißt es, dass ihre beider Dichtung Israels Botschaft an unsere Zeit repräsentieren. Auch die Nobelurkunde spricht davon, dass ihre Dichtung von Israels Schicksal spreche. Damals, 1966, will man die Wahrheit des Holocaust nicht einmal andeuten, schweigt sie einfach aus. Nelly Sachs wird als jüdisch-israelische Dichterin geehrt. Das entspricht nun wirklich nicht ihrem Selbstverständnis. Marika Lagerkranz kann das bestätigen.
Und dann bin ich noch einmal zu Bergs und Strand gefahren. Und dann war es nicht so lustig mehr. Dann war sie traurig. Dann hat sie den Preis in Deutschland gekriegt für beste jüdische Schriftstellerin. Und dann hat sie geweint, weil sie hat gesagt, ich bin ja Deutschin. Ich bin ja Deutschin erst.
Während äußerlich ihr Leben Glanz erhält durch die Ehrungen und Preise, spricht sie in ihren späten Gedichten von Vergänglichkeit und Leere, vom Schwinden des Zusammenhangs. Alle Zuversicht scheint sie verloren zu haben. Und auch der Rauch, einst Israels Leib, im Rauch durch die Luft, er beschreibt in einem späten Gedicht nur noch Verbranntes. Die Welt hat nichts gelernt. Welche Verzweiflung. Insgesamt jedoch, und gerade in den späten Gedichten, erkennen wir in der Lyrik der Nelly Sachs eine Linie zu immer mehr Tiefe und zu visionärer Weitsicht, zu einer Steigerung an Dichte und persönlicher Aussagekraft und zu unvergleichlicher poetischer Abstraktion.
Weine aus, die entfesselte Schwere der Angst. Zwei Schmetterlinge halten das Gewicht der Welten für dich. Und ich lege deine Träne in dieses Wort. Deine Angst ist ins Leuchten geraten.
Nun kann sie fortgehen. Sie hat zu ihrer Bestimmung als Dichterin gefunden. Ihr werden Erfolg und Anerkennung zuteil. Es bleibt ihr ein vielfach leises, wie den meisten Überlebenden, nur ein gefährdetes Leben. Es bleibt ihr der Traum vom Frieden, wie sie es in Frankfurt formuliert.
Lassen Sie uns gemeinsam der Opfer im Schmerz gedenken und hinausgehen aufs Neue, um wieder und wieder zu suchen, von Ängsten und Zweifeln geplagt zu suchen, wo vielleicht weit entfernt, aber doch vorhanden, eine neue Aussicht schimmert, ein guter Traum, der seine Verwirklichung in unserem Herzen finden will.
Die Suchende. Eine Annäherung an die Dichterin Nelly Sachs. Feature von Gabriele Fritsch-Vivier und Walter Baumgartner. Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Lena Stolze und Erwin Schastock. Musik Odi Schornsteine von Robert Christian Bachmann, Der magische Tänzer von Heinz Holliger sowie Ausschnitte aus der 5. Sinfonie von Isang Jun und aus der Oper Nachtwache von Jörg Herrchert, uraufgeführt 1993 an der Oper Leipzig. Schnitt Hans-Peter Runert, Ton André Lühr. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Walter Baumgartner. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2016.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.